Herzlich willkommen bei Boost Your Flow, dem Schüko-Podcast für Effizienz und Innovation im Metallbau. In dieser Episode erfahren wir von Lukas Martin, ein kooperativer Student im Bereich BWL bei Schüko, wie er zum American Football gekommen ist, ob die KI für das Handwerk eine Hilfe sein kann und ob es aus seiner Sicht in der Zukunft mehr Partnerschaften im Metallbau geben wird. Auf geht's! Hier ist Ihre Moderatorin, Tina Diekmann.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Boost Your Flow. Heute sprechen wir mit Lukas, haben ihn in unseren Podcast eingeladen, da er seit einer gewissen Zeit bei Schüko ist, als Student und mit Sicherheit einiges dazu erzählen kann. Hallo Lukas.
Hallöchen.
Bevor wir in deinen beruflichen Werdegang einsteigen und das, was du bei Schüko machst, erzähl uns doch mal so ein bisschen was von dir. Wer bist du eigentlich?
Ich bin Lukas Martin, bin 25 Jahre alt, spiele in meiner Freizeit American Football, bin auch passionierter Kitesurfer und ich komme hier aus dem Raum Bielefeld.
Kitesurfen, ein Hobby, was du im Sommer machst. Ich weiß, dass du im Winter aber ein passionierter und guter Skifahrer bist, auf jeden Fall.
Ja, definitiv Schönwetterkiter, wenn man das so nennen möchte. Im Winter treibt es mich dann doch eher in die Berge. Im Sommer zieht es mich mittlerweile auch vermehrt dorthin. Was das Wandern und Klettern angeht, da habe ich ja so eine Leidenschaft für mich mittlerweile auch entdeckt.
Guter Ausgleich zum American Football. Wie kommt man auf American Football?
Ich kann dir das Datum und das Jahr gar nicht mehr sagen. Irgendwann mal ein Spiel im Fernsehen gesehen, das für cool und gut erachtet. Und dann gedacht, das will ich irgendwie mal ausprobieren. Hab das Ganze dann erst in Paderborn gestartet und bin hier jetzt in einem kleinen regionalen Dorfverein, mit dem wir es mittlerweile in die vierte Liga geschafft haben und hier da meinem Hobby regelmäßig nach.
Ist ja auf jeden Fall mal was anderes als, ich sag mal, das klassische Fußballspielen, was viele irgendwie in so einem Teenie-Alter oder sogar noch früher anfangen. Und man kommt ja selten auf American Football.
Definitiv. Der klassische Weg war es bei mir aber auch über den Fußball ganz normal. Das hat auch mehr oder weniger gut funktioniert, aber die Leidenschaft dazu ist irgendwie nie entstanden bei mir.
Dann ist ja gut, dass du noch einen Sport gefunden hast, wo du mehr Leidenschaft für entwickelt hast. Neben dem Kiten und dem Skifahren. Also kann ich dich als sehr, sehr sportlichen Typ in deiner Freizeit einordnen, auf jeden Fall.
Ich bin auf jeden Fall stets bemüht.
Sehr gut. Das sind wir ja alle. Aber ich weiß von dir, dass du das sehr gut umgesetzt bekommst. Wenn du nicht auf dem Berg bist im Winter, im Sommer, dann bist du an der Uni. Wir hatten eben schon kurz angesprochen, dass du Student bist. Aber es gab bei dir auch ein Leben vor dem Studium. Erzähl doch mal kurz ein bisschen deinen beruflichen Werdegang. Wo hast du gestartet und wie bist du dahin gekommen, wo du jetzt gerade stehst?
Gestartet hat das Ganze mit meinem Plan, mein Abitur zu machen. Der Plan ist nicht ganz aufgegangen. Ich bin dann mit dem Fachabitur gegangen. Hatte dann die Vorgabe aus dem Elternhaus, auf jeden Fall eine Ausbildung zu machen. Und in dieser Zeit zwischen Ausbildungsbeginn und dem erfolgreichen Beenden meines Fachabiturs hatte ich dann ja so ein gutes Dreivierteljahr zu überbrücken. Hab während der Schulzeit schon viel gejobbt, in unterschiedlichen Bereichen, als Tanzlehrer gekellnert, in der Tankstelle ganz normal verkauft. Und wie das dann so ist, bin ich dann natürlich aufs Dach gegangen, genau.
Natürlich, wie das so ist, gehe ich mal genau. Aufs Dach.
Bin dann ins Handwerk zum Dachdecker als Aushilfe gegangen. War eine grandiose Erfahrung, hat mich sehr geerdet. Und bin dann ja von einer mit den Überstunden guten 50-Stunden-Woche mit gefühlt 180 vor die Wand gefahren, als ich dann in die Industrie gegangen bin und meine Ausbildung zum Industriemechaniker gestartet habe. Das Ganze bei einem relativ großen Automobilteilezulieferer. ZF, dürfte dem einen oder anderen vielleicht was sagen. Mhm. Ich denke, ich habe da einen guten Absprung geschafft. Ist ja im Moment mit dem Stellenabbau da ein reges Thema, auch in den Nachrichten. Und genau, nach meiner Ausbildung habe ich dann noch ein gutes halbes Jahr als Industriemechaniker gearbeitet. Habe da auch die Möglichkeit gehabt, in Schweinfurt eingesetzt zu werden, in einem relativ großen Werk, 5.500 Mitarbeiter, verteilt auf 2 Standorte, jeweils in Schweinfurt. Das war eine Riesenerfahrung auf jeden Fall.
Bevor wir zu deiner jetzigen Zeit in Schüko kommen, du hast gesagt, du bist nach deinem Fachabi aufs Dach gegangen und hast als Dachdecker, also als Aushilfe für die Dachdecker gearbeitet. Wäre es nicht irgendwie auch naheliegend gewesen, dann eine Ausbildung zum Dachdecker, Zimmermann, also in dem Handwerk zu machen? Wie bist du darauf gekommen, Industriemechaniker zu werden?
Definitiv, das Angebot stand auch. lag einfach daran, dass ich im Vorfeld schon den Ausbildungsplatz hatte, bevor ich bei dem Dachdecker angefangen habe und das für mich eigentlich nur zum nebenbei Geld verdienen und natürlich auch nochmal jetzt im Nachgang die Erfahrung zu machen, war es tipptopp.
Und dann wusstest du quasi vorher schon, du wirst auf jeden Fall Industriemechaniker bei ZF anfangen.
Genau, ich dachte zumindest, ich werde Industriemechaniker, habe da relativ schnell für mich festgestellt, Ende des ersten Lehrjahres, oh Mann, Technik ist cool, aber ja, so in die Tiefe gehend und jeden Tag dreckig machen hier, das war dann doch nicht so meins.
Du hast gesagt, trotzdem hast du sie ja beendet, die Ausbildung, ne? Also du hast sie durchgezogen bis zum Schluss, hast dann in Schweinfurt gearbeitet bei ZF als Industriemechaniker. Kannst du einmal ganz kurz erklären, so in ganz einfachen Sätzen, was macht ein Industriemechaniker? Also wie sah dein Alltag aus?
Mein Alltag war morgens um 6 Uhr Schichtbeginn und dann war ich in der Instandhaltung eingesetzt. Das Ganze gibt es ja verschiedene Fachrichtungen. Meine war der Schwerpunkt Instandhaltung und dann geht es darum, Maschinen am Laufen zu halten, zu warten, in Notfällen zu reparieren. Ich habe eine Schulung in Robotik bekommen gehabt damals. Wenn man jetzt hier runterguckt, ist das ja auch bei Schüko mittlerweile gegeben, fand ich sehr cool. Ansonsten ist das Ganze dann auch so ein bisschen, dadurch, dass ich ja noch ein Jüngerer in der Truppe damals war, habe ich eine Schulung in KI relativ früh bekommen. Das war auch ein cooles Benefit, was ich da mitgenommen habe auf jeden Fall, was mir auch noch mal ein bisschen die Augen jetzt in der heutigen Zeit in der Thematik geöffnet hat. Aber Hauptfokus war tatsächlich die reine Instandhaltung und das Reparieren von Maschinen.
Und da hast du dann irgendwann für dich erkannt, das ist cool, aber auf jeden Fall nicht mein Weg bis zur Rente. Hast gesagt, ich mache nochmal weiter. Wie ging es für dich nach der Zeit bei ZF weiter?
Da klinke ich einfach nochmal ganz kurz ein. Ich hatte, muss ich fairerweise sagen, liebe Grüße an Stefan, einen super Altgesellen. Da mache ich auch immer noch 3 fette Kreuze, dass ich den Kontakt für mich hergestellt habe und er mich unter seine Fittiche genommen hat, der zu mir gesagt hat, Lukas, ich hätte dich wirklich gerne hier bei mir weiterhin, aber du musst was anderes machen. Das hat er gemerkt, das habe ich für mich auch schon gewusst und den habe ich in den ganzen Prozess auch so ein bisschen mit reingenommen und mich dann dafür entschieden, das Ganze in die kaufmännische Richtung dann noch weiterzumachen. Das kam dann so ein bisschen über Familiengespräche zustande, wo alle zu mir gesagt haben, du geh doch mal in den Verkauf, das ist was, was liegt dir, quatschen kannst du. Und jetzt sitze ich hier bei Schüko und habe so meinen Weg eingeschlagen, aber da kommen wir wahrscheinlich nochmal drauf.
Genau, du bist kooperativer Student bei Schüko. Erzähl doch mal kurz, was studierst du eigentlich und wie kann man sich ein kooperatives Studium vorstellen? Also was bedeutet das? Was ist der Unterschied zu einem normalen Studium vielleicht, um das einmal einzuordnen?
Also kooperativ studiere ich jetzt ganz stumpf BWL. Das Ganze ist so, dass es in 3 Monatsblöcke eingeteilt ist. Ich habe 3 Monate Universität, bin da vor Ort einfach ganz normal als Student und schreibe dann innerhalb von einer Woche meine entsprechenden Module, die Klausuren. Und die anderen 3 Monate habe ich Gott sei Dank das Glück hier nach eigenem Interessensgebieten und Wünschen meine Praxisphasen zu gestalten und in die verschiedensten Abteilungen hier bei Schüko reinzugucken.
Das heißt, du hast quasi immer einen Mix, einen Wechsel aus Praxis, Theorie, ne? Und so geht das dann die gesamte Studienzeit immer hin und her.
Korrekt.
Wie lange läuft das Studium planmäßig?
Planmäßig 7 Semester, also 3,5 Jahre.
In denen du dann ganz Schüko kennenlernen kannst.
So der Plan.
In welchem Semester bist du aktuell?
Also grundsätzlich bin ich jetzt mit dem 2. Semester angefangen. Man muss da vielleicht auch noch sagen, ich bin bei Schüko ursprünglich reingestartet mit dem Wirtschaftsingenieursstudium, um da für mich festzustellen, das Ganze ist mir zu technisch, kann das doch nicht so auf meiner Ausbildung weiter aufbauen und habe da für mich den Entschluss dann gefasst, Cut, 2. Semester, Ende, mache ich nicht weiter. Bin unfassbar dankbar dafür, dass Schüko mir da noch eine 2. Chance gegeben hat, gesagt habe, hey Lukas, möchtest du noch weiter bei Schüko bleiben? Wir würden dir die Möglichkeit hier geben, auch das Ganze auf BWL umzuswitchen. Und das Ganze habe ich jetzt so gemacht. Konnte mir aus dem vorherigen Studium auch 2 Module anrechnen lassen. Deshalb ist das nicht ganz verschenkte Zeit gewesen. Aber rein vom Organisatorischen her bin ich jetzt im 2. Semester.
Naja, zu dem Thema verschenkte Zeit würde ich ja sagen, Zeit, in der man herausfindet, was man möchte oder nicht möchte, ist ja nie verschenkte Zeit. Also von daher, wie du ja selber sagtest, du kannst ja trotzdem aus deinem Wirtschaftsingenieur was mitnehmen, hast Module anerkennen können, hast aber auch für dich selber vielleicht auch feststellen können, okay, das ist es irgendwie auch nicht. Und Vielleicht können wir an dieser Stelle ein paar jungen Leuten die Angst nehmen, dass man immer ganz geradlinig von vornherein mit 16 wissen muss, was man werden will und man weiß seinen Weg. Ist nicht so, oder?
Bloß nicht. Das Ganze ist ja ein mitwachsender, dynamischer Prozess, der da entsteht. Und ich glaube, je früher man für sich so ein übergeordnetes Ziel festgestellt hat, worauf man hinarbeiten kann, desto einfacher wird dann diese, ich sag's mal, Selbstfindungsphase. Aber grundsätzlich gibt es da ja auch in der modernen Arbeitswelt genug Möglichkeiten, dann sich persönlich nochmal weiterzuentwickeln, beruflich etc.
Also habt alle den Mut, auch gerne nochmal rechts und links einen anderen Weg einzuschlagen, wenn es doch nochmal nicht ganz der richtige war.
Auf jeden Fall.
Genau, du sagtest, du bist im zweiten Semester, also deine Theoriezeiten sozusagen, ne, dein zweites Theoriesemester. Jetzt hast du bei Schüko schon ein paar Praxisphasen gemacht. Erzähl doch mal kurz, wie viele hast du bereits gemacht und in welchen Bereichen warst du da eingesetzt?
Gestartet habe ich das Ganze im Produktmanagement-Fenster, war da relativ wenig am Produkt, mehr in strategischen, organisatorischen Aufgaben für ein relativ großes Projekt bei Schüko mit eingespannt. Das fand ich auch super cool, waren interessante Einblicke. Und danach ging es für mich dann ins InnoLab.
Innovation Lab?
Genau, da habe ich das ganze Thema KI, Robotik aufgearbeitet, so ein bisschen die neuen Trends, weil das war so eine Zeit, wo die ganzen Large Language Models, Achtung, jetzt Begrifflichkeiten aus der Thematik, die auf den Markt geschwemmt wurden und da einfach dann ja ein wöchentliches Update zu erstellen. Danach war ich dann im Fabrication-Bereich. Bei dir, lieber Tina, war eine super Zeit, Wahnsinnseinblicke, hat mich ziemlich abgeholt, diese ganze Thematik mal ein bisschen losgelöster von dem Kerngeschäft von Schüko, Fenster, Türen, Fassaden etc. in das Thema Maschinen, so meine Vergangenheit nochmal mit einzutauchen, jetzt aus einem ganz anderen Blickwinkel, aus dieser Entwicklungsbrille, aus dem, ja, wie man das damals bei uns genannt hat, da oben aus dem Büro, war ein krasser Perspektivenwechsel, hat mich unfassbar abgeholt. Und im Anschluss bin ich jetzt im Vertrieb gewesen und musste da jetzt für mich feststellen, habe ich meine Passion, glaube ich, drin gefunden. Bin auch da unfassbar dankbar dem Marius Seppmann, der mir das ermöglicht hat, in der Form, wie es dann jetzt ja vonstatten gegangen ist.
Da hast du ja wirklich, also vier waren es, wenn ich richtig mitgezählt habe, ne? Also Produktfenster, Innovation Lab, Fabrication, Vertrieb. Um sie noch einmal kurz zusammenzufassen, da hast du ja echt schon irgendwie einen ganz guten Rundum-Einblick auch in Schüko bekommen, ne? Also so, was macht Schüko eigentlich, wie machen wir es? Und vielleicht kannst du da mal so ein bisschen erzählen, mich würde interessieren, so dein Blick auch darauf, du kommst aus wirklich ganz klassisch Industrie, wie man sich das vorstellt, ZF, Automobil, das ist irgendwie viel in den Medien. Ich glaube, viele Menschen kennen Basics darüber, wie die Automobilindustrie arbeitet, funktioniert. Und dann kommst du in ein Hause wie Schüko. Was waren so deine Gedanken dabei? Was hat sich bei dir verfestigt oder auch nicht in den letzten Monaten, Wochen, Jahren, die du jetzt bei Schüko bist?
Mein erster Gedanke, als ich in das Welcome-Forum hier bei Schüko gekommen bin, den Maschinenpark mir hier mit angucken konnte, es war natürlich wow, cool, dass es auch sowas hier im Fensterbereich gibt, um dann im nächsten Schritt festzustellen, dass wir hier halt vom Handwerk sprechen. Und ich mich gefragt habe, Freunde, warum? Ich bin bei ZF, in Schweinfuß war es halt ganz extrem, da haben 3 Mitarbeiter mit 5 Robotern an einem Band gesessen und dann pro Schicht da 200 bis 300 Kupplungen rausgefeuert. Und dann hört man hier Zahlen im Fensterbereich, wo es dann um teilweise 10 Türen in der Woche geht und dafür dann sich solche Maschinen irgendwo mit hingestellt werden, wo ich mich frage, wie funktioniert dieses Geschäftsmodell? Das war für mich nicht greifbar zu Beginn. Habe es vor allem jetzt in der letzten Praxisphase im Vertrieb sehr tiefe Einblicke bekommen können.
Also ist es nachvollziehbarer geworden für dich, dass es hier doch eine andere Industrie ist als Automobil? Du hast gesagt, du konntest nicht verstehen, wie die Industrie so funktionieren kann. Warum funktioniert das? Kannst du jetzt sagen, oder glaubst du jetzt zu wissen, warum das funktioniert oder was daran vielleicht auch gut funktioniert?
Ich glaube, ich habe es immer noch nicht ganz durchschaut, um fairerweise das mal direkt vorweg zu sagen. Ich kann es mittlerweile aber deutlich besser nachvollziehen. Wir sind ja nicht in diesem standardisierten Bauen, sondern es ist halt einfach ganz viel individuell zu planen und zu fertigen und das Ganze dann in so eine komplett industrielle Fertigung durch automatisierte Fertigung zu bekommen, ist in dem aktuellen Stadium einfach nicht unmöglich, aber einfach noch nicht so umsetzbar. Aber ich glaube schon, dass da einiges an Potenzial noch drin schlummert.
Das ist gut, da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen, auf die Potenziale, die du noch im Metallbau siehst. Jetzt hast du eben so ein schönes Beispiel gebracht, ZF-Kupplungen, welche Massen mit wie wenig Mitarbeitern da irgendwie vom Band gehen. Da ist es doch am Ende auch so, irgendwie das Auto, also wenn wir von der Kupplung weiterdenken bis zu dem, wo das irgendwie mal reinkommt, das Auto ist ja irgendwie auch super individuell, da kann ich mir ja auch konfigurieren, was ich möchte. Warum glaubst du, ist in der Industrie trotzdem so viel mehr in diesen Standards drin, in dieser industriellen Automatisierung, als jetzt zum Beispiel im Metallbauhandwerk?
Naja, am Ende, das Auto bleibt ein Auto und es sind standardisierte, also ich habe ja nur bestimmte Konfigurationsmöglichkeiten. Und dem entgegnen wir bei Schüco ja ganz extrem mit einem sehr, sehr hohen Individualisierungsgrad, den wir hier anbieten. Und ich glaube, das macht vor allem dieses Thema Architektur vor allem aus. Wenn man sich ja mal so ein paar Referenzgebäude von Schüco anguckt, das ist schon phänomenal und spektakulär, was da überhaupt technisch möglich ist. Und da ist halt diese ganz große Differenz zur Automobilbranche, dass wir einfach viel, viel individueller für unsere Kunden die Produkte anbieten können.
Plus wir haben sehr, sehr viele unterschiedliche Produkte, oder? Also wenn du jetzt von Fenster zu einer Fassade gehst, kannst du wahrscheinlich auch nicht so einfach sagen wie im Automobil, ich mache daraus jetzt eine Fertigungslinie und die kann Fenster und Türen machen.
Voll, komplett. Das Spektrum und auch ein Fenster ist ja nicht, wir haben, ich sag's mal ganz plumpt, eine Latte und eine Glasleiste und ein paar Dichtungen und daraus entsteht das Fenster. Also die Bandbreite, die wir da an diesen plumpt Latten Profilen anbieten. Das ist, also ist phänomenal. Das enorm, ist für mich komplett undurchsichtig und da habe ich überhaupt gar kein Gefühl dafür. Und man kriegt da so ein ganz leichtes Gefühl, wenn man mal drüben in der Logistik war, was für Massen da bewegt werden. Das ist unfassbar.
Die es aber halt braucht für diese Individualität, die du ja eben angesprochen hast. Ne? Dass wir haben ja die Anzahl an Profilen und diese Masse nicht, weil es uns Spaß macht und wir einfach es gerne kompliziert und unübersichtlich haben wollen, sondern weil ja genau das der Punkt ist, weswegen man am Ende wirklich individuell, wenn man sich die Gebäude der Welt anguckt, die Architektur umsetzen kann. Und spannend fände ich jetzt auch nochmal, wenn du vielleicht nochmal so ein bisschen erzählen könntest. Du hast gesagt, du warst im Innovation Lab eingesetzt und hast dort ein bisschen dich mit KI beschäftigt. Ich weiß, dass das ein Thema ist, was dich sehr interessiert, wo du dich reingedacht hast. Und ich weiß von dir auch, dass du KI auch in deinem Alltag durchaus nutzt, weil wir uns darüber unterhalten haben. Glaubst du, KI kann im Metallbau eine Hilfe sein, um vielleicht irgendwann von Handwerk mehr zur Industrie zu kommen? Ist es ein Thema, wo man sagt, das könnte man da gut einsetzen oder gerade siehst du es vielleicht noch nicht? Was ist so dein Blick auf dieses Thema KI in der Metallbauwelt?
Ich glaube, dass es dem Metallbauer vor allem in administrativen Aufgaben helfen kann, KI zu nutzen, um den Fokus einfach auf das Kerngeschäft, dieses individuelle Fertigen, wieder dahin lenken kann. Und ich glaube, das sind Wege, wo zumindest jetzt in der kurzfristigeren Zeit das Thema KI den Metallbauer auch deutlich entlasten kann. Ob jetzt KI den großen Bogen so weit spannen kann, dass es in der industriellen Fertigung alleine durch KI nur funktionieren kann, das vermag ich nicht zu beurteilen, kann ich mir aber schwer vorstellen.
Das wäre wahrscheinlich auch noch ein sehr weiter Weg, wenn es so wäre.
Absolut.
Und hast du in deiner Zeit, wo du jetzt bei den Metallbauern, du hast eben einmal kurz gesagt, auch die kleineren Unternehmen, du hast jetzt die letzten Monate im Vertrieb verbracht, vor allem warst du da in Norddeutschland unterwegs und hast ja wirklich kleinere, bisschen größere, mittelgroße Unternehmen kennengelernt, besucht. Was hattest du zwischendurch manchmal vielleicht auch so für Tage, wo du dachtest, das kann doch nicht sein, warum ist das immer noch so? Hast du so ein paar Anekdoten, die du uns aus deiner Vertriebszeit erzählen kannst?
Ich war ja im schönen Schleswig-Holstein und habe da, ich würde sagen, eher die kleinen und mittelgroßen Metallbauer betreuen dürfen. Für mich war es am Anfang schwierig nachzuvollziehen, warum man sagt, Kleinvieh macht auch Mist, so nach dem Motto. Ich nehme lieber viele kleine Aufträge anstatt einen großen, der vielleicht ein bisschen komplexer erscheint, wo ich meinen Namen mit drin verewigen kann, um das mal plakativ auszudrücken. Das habe ich am Anfang nicht ganz verstanden, um dann für mich auch wieder da festzustellen, Metallbauer ist halt nicht Metallbauer, sondern auch da gibt es dann die Leute, die sagen, hau ab, hör mir auf mit deinen, ich mache 30 Brandschutztüren und gib mir doch mal die Aufträge, wo ich eine anspruchsvolle Fassade bauen muss oder wo ich mich tief in ein Gewerk mit eindenken muss. Im Raum Hamburg alleine, da ist ja sehr viel, was das Thema Denkmalschutz angeht und wo man einfach ein bisschen individualisiertere Produkte anbieten muss. Und da wieder die krassen Unterschiede auch im Metallbau alleine zu sehen. Das waren so Punkte, wo ich kann dir keine genauen Anekdoten sagen. Dafür war die Zeit, glaube ich, zu kurz. Aber das waren so Erkenntnisse für mich, wo ich sage, du hast es immer noch nicht verstanden, Lukas.
Ist ja gut, wenn du immerhin das schon mal für dich mit rausgenommen hast, dass du es eigentlich immer noch nicht verstanden hast. Aber kannst du denn ein bisschen besser nachvollziehen? Du hast eben kurz dieses Beispiel gehabt, so Kleinvieh macht auch Mist. Und hast gesagt, verstehe ich nicht, wieso macht man das? Würdest du sagen, das kannst du jetzt ein bisschen besser nachvollziehen, warum man das macht?
Absolut. War natürlich auch die junge blauäugige Sicht von mir. Es ist natürlich absolut nachvollziehbare Risikostreuung am Ende des Tages auch. Ich bin nicht von einem Auftrag abhängig. Ich glaube, dass die Kleinmetallbauer auch einfach da, ja, denen fehlt dann auch zwischendurch das liquide Cash, um dann auch zu sagen, ich schaffe das mal 3 Monate jetzt, wenn es richtig schlecht läuft.
Ja.
Da habe ich jetzt noch kein Gefühl für. Einfach mal dann auf das Geld von einem Auftrag warten zu können.
Ja, das heißt, gerade wenn ich größere Aufträge mache, wo es auch irgendwie um öffentliche Gebäudeausschreibungen und so geht, da ist es ja durchaus so, dass man mehr in Vorleistung geht und eine gewisse Zeit auf sein Geld wartet wahrscheinlich und deswegen irgendwie ein, wie du es auch eben sagtest, ein paar liquide Mittel braucht, die das Ganze mehr helfen zu überbrücken sozusagen. Und würdest du sagen, trotz der Entwicklung des Metallbaus, der Entwicklung der Welt, der Industrialisierung, wird es in Zukunft immer für jeden dieser Metallbauer, die du besucht hast, einen Platz geben?
Ich glaube nicht. Ich glaube, dass man da eher in diese Thematik der Partnerschaften reingehen wird, perspektivisch. Das ist meine persönliche Meinung, wie ich das jetzt einschätze. Ich denke, die Zuhörer konnten dafür sich auch ein bisschen feststellen, dass ich vielleicht auch manchmal ein bisschen euphorisch oder pessimistisch in gewisse Themen reinblicke. Aber ich glaube, dass es mehr um das Thema Partnerschaften geht, dass man andere wiederum sagen, ich fokussiere mich auf das Thema Individualisierung zum Beispiel. Ich bin für einen Bereich, bin ich der richtige Ansprechpartner und habe da eine unfassbare Tiefe an Wissen und Produkten im Portfolio. Wiederum andere, die ich dann mehr zu den mittleren bis großen zählen würde, die sagen, wir können jetzt hier ordentlich rausknallen und die breite Masse bedienen.
Ja.
Ich glaube, irgendwie in so eine Richtung könnte sich dieser ganze Markt entwickeln.
Das heißt, dann spinnen wir mal deine Partnerschaft weiter. Du hast ja gerade gesagt, partnerschaftlich zusammenarbeiten. Dann könnte das so aussehen, dass dieser kleinere Metallbauer, der eher der Individualist ist sozusagen, der jetzt sich sagt, okay, ich nehme mir das Thema X und darin bin ich richtig gut. Und der größere Metallbauer kann dann dieses Spektrum bei ihm einkaufen, um das dann in den Gesamtauftrag reinzubringen zum Beispiel.
Zum Beispiel, genau. Das ist auch das, was tatsächlich heute schon in ganz kleinen Feldern passiert, dass sich kleinere Metallbauer, die tatsächlich aber zum Teil oder zum großen Teil dann auch, was die Monteurstärke angeht, echt gut aufgestellt sind, sich dann die Fenster von Leuten mit einer ordentlichen Produktion zu kaufen und da dann untereinander die Geschäfte machen, gute Beziehungen haben, wie auch immer. Und halt der kleine Metallbauer, der dann die Manpower wirklich auf der Baustelle dann auch auf die Straße bringen kann, quasi die PS auf die Straße bringen kann, der sich dann die Fenster so zukauft und solche Partnerschaften dann auch entstehen, genau.
In deiner Zukunftsvision, sage ich mal ein bisschen, sind die Metallbauer auch deutlich öfters Partner anstatt Konkurrenten. Also, dass sie quasi an einem großen Auftrag am Ende auch gemeinsam arbeiten können, um den dann zu erledigen.
Tatsächlich glaube ich das, ja.
Was ja eine schöne Vorstellung ist. Du hast so negativ angefangen mit, nein, ich glaube, es gibt nicht für jeden einen Platz, aber du hast es ja ganz gut dann am Ende quasi in deiner Theorie erklärt, dass du halt glaubst, dass die Plätze sich ja eigentlich nur verändern. Sie fallen nicht weg, sondern sie verändern sich, also in dem, was man tut. Und könntest du jetzt... Bleiben wir dabei, dass das jetzt unsere Idealvorstellung ist, ne? Und wir glauben, wir gehen in diese partnerschaftliche Welt. Hättest du für die Metallbauer irgendwie Tipps oder Tricks oder wo du sagst, hey, seid mutig, traut euch aus der Zeit, die du gesehen hast, wo du super oft gerne mal, sagen wir mal, jemanden geschüttelt hättest, so guck doch mal hin.
Ich glaube, dass man sich auf keinen Fall vor modernen neuen Trends verschließen sollte. Ich bin der Meinung, man sollte sich gegenüber Neuerungen offen halten. Das ist auch das, was ich gesehen habe. Wenn man ein Vater-Sohn-Gespann in der Geschäftsführung hatte, dann hat man vor allem dort halt ganz krass die Unterschiede gesehen und den Fokus auch. Auf welche Themen setze ich jetzt meinen Fokus als junger Mensch oder als erfahrener Chef? Und ich glaube, dass Du hast das angesprochen vorhin, ja, das Thema KI etc., dass man das nicht unterschätzen darf. Mhm. Welche Vorteile, ist ja alles, hat alles auch eine Kehrseite, Vorteile Klar. und Risiken natürlich, aber in dem Bereich dann vor allem Vorteile mit sich bringt, wenn man sich dem gegenüber offen verhält und das Ganze vielleicht auch in seinem Unternehmen adaptiert bekommt. Ich glaube, das ist so die Message, die ich damit auf den Weg geben würde. Einfach offen für Neues sein.
Falls euch auch gerade die Hintergrundgeräusche aufgefallen sind, bei uns an der AS100 wird gerade ein Profil bearbeitet. Und das ist vielleicht in eure Ohren gekrochen, während Lukas gerade über die Generationsunterschiede gesprochen hat. Das würde ich nämlich ganz gerne nochmal aufgreifen. Du hast gerade gesagt, dass ganz viele Unternehmen bei uns in der Branche ja wirklich im Moment in diesem Generationsübergang sind. Ne? Du hast gesagt, so diese Vater-Sohn-Konstellation. Ich kenne jetzt keine ganz genauen Zahlen, würde aber behaupten, dass das bei sehr, sehr vielen Unternehmen aktuell gerade ist, dass so die Väter an ihren Nachwuchs übergeben, an Söhne, an Töchter.
Wenn sie Glück haben.
Wenn sie Glück haben.
Sohn oder eine Tochter in der Pipeline, nenne ich es mal, stehen haben. Also viele, die dann tatsächlich auch das Ganze dann verkaufen müssen.
Das ist natürlich super schade. Die blenden wir für die Sekunde mal ein bisschen aus, weil ich nämlich noch ganz spannend fand, dass du gesagt hast, man soll sich auch mal trauen, den modernen Trends sich zu öffnen. Und da ist ja auch ein wenig, steckt ja dieser Appell darin, den du ja vielleicht auch nochmal an gerade die Erfahrenen, wie du genannt hast, weitergeben kannst, dass sie wirklich auch dem Nachwuchs das zutrauen sollen und nicht immer alles vielleicht direkt auf ihre alte Art und Weise machen, sondern wirklich auch traut euren Töchtern und Söhnen zu, auch Entscheidungen zu treffen.
Absolut. Und ich möchte auch keinem seine Erfahrung absprechen mit. Aber ich glaube, man verfällt grundsätzlich als Mensch ganz schnell in seine, es ist ja dieses Thema, das haben wir immer so gemacht, hat funktioniert. Man verfällt halt in alte Muster ganz häufig. Und ich glaube, dass einem das, ja, dieses Öffnen gegenüber Neuen etwas im Wege stehen kann.
Und du hast ja vorher gesagt, dass du glaubst, wenn man sich dem verschließt, dann hat man ziemlich schlechte Karten in der Zukunft.
Ich würde sagen, man hat es definitiv schwerer.
Das hast du sehr diplomatisch ausgedrückt. Perfekt. Ja, Lukas, vielen Dank. Ich fand es total spannend von dir zu hören, dass sich ja viele junge Menschen mit Sicherheit oft fragen, boah, warum ist das so? Kann doch nicht sein. Genauso bist du auch in die Sache reingegangen und wir sehen an dir, dass natürlich auch da bei dir wahrscheinlich etwas mehr Bewusstsein für den Metallbau entstanden ist und wir geben da gerne nochmal allen auch einfach mit, schaut nochmal genauer hin und verurteilt nicht sofort, warum das so ist, sondern versucht, die Kulisse dahinter zu verstehen.
Vielen Dank für das Interesse und die Möglichkeit, hier einen kleinen Beitrag mit in eurer Podcast-Serie zu geben.
Sehr gerne. Vielen Dank für das Gespräch und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, danke, dass ihr wieder dabei wart und bis zum nächsten Mal.
Das war Boost Your Flow. Neue Folgen könnt ihr euch überall dort anhören, wo es Podcasts gibt. Moderation Tina Diekmann. Gast Lukas Martin. Tontechnik und Schnitt Peter Halfmann. Redaktion Tina Diekmann und Christian Krüger.